Ja, alles aus Liebe. Wir stehen an dieser Schwelle und ich muss vom Jahr, wir sind schon eine Woche fast ins Jahr hineingeschlittert. Trotzdem ist es der erste Gottesdienst im neuen Jahr. Wir haben am Dienstag so richtig uns Zeit genommen, Gott anzubeten, in der Stille zu hören. Und ich habe gehört von einer Person, dass es auch sehr eine ermutigende Sache war, so vor Gott zu sein und einfach sich beschenken zu lassen durch die Gegenwart unseres Herrn. Manchmal weiß man erst im Nachhinein, was das Gute war und was nicht so gut war. Wir wissen, dieses Jahr, wenn wir zurückschauen ins 23, da war vieles nicht so toll. Da war vieles schwierig, da war vieles beschwerlich und vielleicht ist das nicht nur weltweit so, sondern auch in deinem eigenen Leben. Und jetzt geht es ins neue Jahr und ich verwehre mich ja fast allen Konventionen, wenn es um solche Dinge geht. Wenn jemand zu mir kommt und mir sagt, ich wünsche dir ein gutes neues Jahr, dann muss ich ihm überlegen, ach ja, genau das macht man ja. Und dann wünsche ich auch eines, aber mir würde es nie in den Sinn kommen, jemandem ein neues Jahr oder einen guten Rutsch zu wünschen. Ja, warum? Weil ich nicht rutsche. Ich schlafe ins neue Jahr hinüber. In der Regel. Und das diesmal sogar richtig gut. Ich war nicht aufgeschreckt, dass da die Böller losgingen um 12, sondern ich habe einfach durchgeschlafen, habe das ganze Feuerwerk meiner Frau überlassen und es war gut so. Und trotzdem ist es ja oft so, dass man, gerade weil man zwischen Weihnachten und Neujahr ein bisschen mehr Zeit hat, sich auch ein wenig Gedanken macht, was soll dann werden im neuen Jahr, was ist wichtig, was nicht, wie soll man überhaupt sein Leben gestalten? Wie soll man die Gewichtungen setzen? Und ich möchte mit euch heute drei Pfähle einschlagen. Der erste Pfahl ist, sei wachsam. Der zweite, sei mutig. Und der dritte, Liebe. Vielleicht müsste man schreiben, versuche zu lieben. Um das ein bisschen herunterzubrechen und die Spitze ein wenig zu nehmen, dass wir uns nicht schon im neuen Jahr gleich überfordern mit Dingen, die wir kaum können. Ich möchte euch mal fragen, ein kleines, nicht ein Rätsel, sondern etwas, das es einfach verdeutlicht. Wenn ihr jetzt so völlig bösartige, grobe, wirklich, wie soll man das sagen, zu bestrafende Umweltsünder wärt und ihr würdet hier oben bei Adischwil, bei der Brücke, bei der Bahnhofsbrücke, ihr würdet dort eine PET-Flasche ins Wasser schmeißen. Wo würde sie hinkommen? Schlussendlich im Meer, aber vielleicht ein bisschen näher. Würde sie Richtung Langenau gehen? Mit größter Wahrscheinlichkeit nicht. So die Stationen wären Leimbach oder dort Maneck, ich kenne mich da nicht so aus, und dann Gieshübel, so wie die S-Bahn, wie die Siltalbahn halt fährt, dann irgendwie Zürich und dann Limmat und dann weiter und irgendwann eben ins Meer. Und ihr kennt vielleicht den Spruch, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Und wenn du jetzt ins neue Jahr hineingehst, und du denkst, ich lasse es einfach mal geschehen und ich lasse es einfach mal werden und ich schaue mal, was alles so passiert. Und du keine konkreten Entscheidungen für dein Leben triffst, dann kann es sein, dass du Ende Jahr irgendwo angekommen bist, wo du nicht hin wolltest. Denn wenn du dich treiben lässt, dann kommst du nicht dort an, wo du hin willst, sondern du kommst dort an, wo der Strom dich hintreibt. Und dann ist die Frage, welcher Strom treibt dich? Wo hängst du dich rein? Wo lässt du dich oder wie lässt du dich, von wem und was lässt du dich treiben? Und da möchte ich euch ermutigen, ganz konkrete Entscheidungen auch zu treffen. Anfang Jahr, ich weiß, ich bin schon ein bisschen spät, aber es ist halt jetzt der erste Gottesdienst im Jahr. Und konkrete Entscheidungen treffen, das fällt nicht allen gleich leicht oder gleich schwer. Aber ich möchte euch ein kleines Konzept vorstellen, das mir in meinem Leben enorm hilft. Ich überlege mir oftmals in Dingen, die ich entscheiden muss, bringt es mich näher zu Jesus Christus, ja oder nein? Das ist eine ganz einfache Frage. Nicht so einfach zu beantworten, das ist mir klar. Aber ich glaube, wenn man das einübt, bekommt man so ein leichtes Gefühl dafür, was will Christus wirklich? Bringt mich das näher zu Christus oder nicht? Und es gibt dann Dinge, wenn du die machst, und das Gegenteil ist ja dann, all die Dinge, die nicht so gut sind, die bringen mich weg von Jesus. Wenn du das machst und mal ein bisschen darauf schaust, dann wirst du merken und spüren, wenn ich das mache, dann habe ich nachher nicht so ein glaubensfreudiges Herz. Das zerstört oder greift meinen Glauben an. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Und ich möchte hier an dieser Stelle nicht über irgendeinen Sündenkatalog sprechen, was man alles darf als Christ und was man nicht darf. Denn es geht mir nicht mal um diese eindeutigen Dinge, die völlig klar sind. Es gibt Dinge, die passen nicht zu uns Christen. So wie ein Fußballspieler nicht mit einer Eishockey-Montur aufs Feld läuft, weil es einfach blödsinnig ist, so gibt es Dinge, die passen nicht zu uns als Christen. Darüber möchte ich gar nicht sprechen. Da könnt ihr im Wort Gottes lesen, da heißt es, das macht nicht, Punkt. Aber es gibt viele Dinge, die sind so, man hat sie früher Zwischendinge genannt, wo man nicht so recht weiß, soll man nicht, darf man nicht. Und wenn du dir das mal als Maßstab nimmst und einfach überlegst, ich sage mal ein Beispiel. So eine Serie, aus die viele von euch gar nicht mehr kennen, da seht ihr, wie alt ich schon bin. Es gab mal diese Serie 24 Stunden mit dem Kiffer. Mit Kiefer Sutherland. Ich weiß schon, dass er nicht Kiefer heißt. Also, 24 Stunden. Ich denke, die Eltern haben zumindest schon davon gehört oder kennen Kiefer Sutherland oder seinen Vater, der noch ein bisschen bekannter ist als Schauspieler, für die Eltern zumindest. Und wenn du, und das kann man ja heute oder so, eine Serie oder eine aktuelle Serie mal so richtig durchschaust, ich sage mal so eine Seriennacht machst, und dann so 4, 5, 6 Episoden am Stück schaust. Und dann denkst, und jetzt ist ein guter Moment, auf die Knie zu gehen und den Herrn anzubeten. Funktioniert das in deinem Leben? In meinem würde es nicht funktionieren. Weil ich mich gefüllt habe mit Dingen, die mich nicht zu Jesus hintreiben. Könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen? Ihr könnt eure Serie nehmen, oder? Es gibt ja auch Serien, die weniger brutal sind oder so. Es spielt gar keine Rolle. Wenn du deine Zeit in etwas investierst, das dich nicht näher zu Jesus hinbringt, dann bringt es dich in der Regel von ihm weg. Und das gilt es mal einfach zu entdecken. Darum mein erster Punkt, wachet, steht im Glauben. Ist der Vers gleich vor der Jahreslosung. Ich habe ihn dazu genommen und es ist ein Gregor-Vers. Gregor darum, weil das griechische Wort, das hier verwendet wird, Gregorete, ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut ausgesprochen, habe nicht geübt vorher, Gregorete, das bedeutet wachen. Und wachen heißt nichts anderes als sei aufmerksam in deinem Leben. Schau genau hin, was du in deinem Leben haben willst. Schau genau hin, was nicht hingehört. Ganz ein einfacher Maßstab. Sei ein Gregor, sei ein Wächter. Und ich weiß, auch das ist nicht so einfach. Jesus nimmt seine engsten Gefolgsleute mit in den Garten Gethsemane und er geht hin und sagt, wach doch mit mir in dieser schweren Stunde. Und sie schlafen ein. Das Gegenbeispiel davon ist dieser Aufruf, den Jesus immer wieder sagt, wachet, wachet, seid bereit, seid achtsam, schlaft nicht ein, werdet nicht müde, hört nicht auf, dran zu bleiben, die Nähe Gottes zu suchen, bleibt dran. Und was mir in solchen Situationen hilft, um dran zu bleiben, wenn ich selber ein wenig unlustig bin, zum Gebet zum Beispiel, ist, dass ich mir einfach fixe Gebetszeiten einplane. Es gibt Gebetszeiten, die mich nicht wirklich so richtig von den Socken hauen und so richtig, wow, und jetzt bin ich total Fan und es läuft und es ist total cool mit Jesus. Manchmal ist er einfach träg. Und manchmal habe ich mir auch schon gedacht, so an einem Morgen, wenn wir gebetet haben, ach, das sind jetzt einfach wieder viele Leute, die wir durchbeten müssen. Aber es hilft mir, einfach so einen fixen Punkt zu haben. Wie auch meine Entscheidung, die ich natürlich wie alle Menschen nicht zu 100% durchziehen kann. Ich habe mir überlegt, wenn irgendwo ein Gebetsanlass ist, dann versuche ich einfach dort zu sein. Denn wenn andere beten, hilft das meinem Gebetsleben. Ganz simple, einfache Dinge. Sei wachsam. Was soll in deinem Leben aufwachsen? Was willst du in deinem Leben sehen? Was willst du einmal ernten? Und was willst du nicht sehen? Was hilft dir nicht im Glauben? Ich werde es nochmals sagen, weil es mir so wichtig ist. Und dann das Zweite. Werdet wie ich. Werdet Andres. Oder Andreases. Mein Großvater hat immer gesagt, Andreas hat Hosenass. Das hat mich immer sowas von geärgert. Er fand das lustig, wenn ich mich als kleiner Junge geärgert habe. Aber es reimt sich auch auf Paias, aber ich weiß gar nicht, wie man das übersetzen kann. Ich hoffe, es ist auch ein deutsches Wort. Auf jeden Fall, Andre kommt vom griechischen Wort Andros, der Mann. Und das Verb davon ist männlich sein, mannhaft sein, stark sein. Seid Andres und seid stark. Ich finde das super. Weil manchmal denkt man ja so, wenn man so in die christliche Gemeinde schaut, in die Kirchen hineinschaut, Glauben ist eine Frauensache. Die Frauen treiben oftmals den Glauben voran, sie sind die, die mehr Power haben, die mehr Gas geben, die mehr einfach investieren, warum auch immer. Und man merkt es dann auch, ich kann mich noch gut erinnern, ich war in Geis, in der FEG. Ein junger Mann mit E-Gitarre hat gesagt, er wolle jetzt auch mal Lobpreis machen. Dieser Mädchen-Worship geht ihm auf die Nerven. Nur ein bisschen Keyboard und ein bisschen la 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 und so. Es muss auch mal so richtig eins drauf geben. So wie bei uns heute ein bisschen. Nicht bei allen Liedern, aber man kann schon mehr Gas geben mit den elektrischen Instrumenten. Ja, männlich sein. Ein Wort an euch Männer heute Morgen. Ihr tragt die Verantwortung für eure Familie. Ihr seid die, die darauf bedacht sein müssen, dass sich eure Kinder im Glauben entwickeln. Das könnt ihr nicht delegieren. Und ihr könnt euch auch nicht herausreden und denken, ich gehe arbeiten und meine Frau schaut zu Hause. Das funktioniert so nicht. Ihr seid von Gott berufen, dem Haus vorzustehen und voranzugehen. Und wenn es darum geht, zum Beispiel auch in einer Ehekrise das Heft in die Hand zu nehmen, mal sagen, wir brauchen jetzt Hilfe, dann machen das oftmals die Frauen, aber eigentlich müssen das die Männer machen. Sie müssen sagen, jetzt muss was passieren in unserer Ehe. Jetzt müssen wir zusammen einen Schritt gehen. Und es gibt Dinge, die kann man nicht delegieren. Es gibt Dinge, die kann man nicht einfach überwälzen und denken, ja, passiert dann schon irgendwie. Sondern es passiert dann, wenn du es machst. Die Verantwortung dafür, dass ihr als Ehepaar gemeinsame Zeiten habt im Gebet und im Hören auf Gottes Wort und in der Fürbitte für eure Kinder, die liegt nicht bei der Frau, die liegt beim Mann. Einfach seid mannhaft. Und wenn du als Frau allein unterwegs bist, dann kannst du auch mannhaft sein im Sinn von, dann sei jemand, der vorausgeht, der Entscheidungen trifft. Sei jemand, der Verantwortung übernimmt in dem Bereich, wo du lebst, wo du Verantwortung für andere Menschen hast. Und wenn du denkst, ich habe keine Verantwortung für andere Menschen, dann liegt es vermutlich daran, dass du nicht in einer Gemeinschaft lebst, sondern irgendwie für dich allein. Dann hat man keine Verantwortung. Aber dann spürst du ganz sicher auch dieses blöde Gefühl der Einsamkeit, das nicht wirklich schön ist. Ich bin überzeugt, dass man einfach, wenn man geistlich fit sein will, das auch einüben muss. So wie ich überzeugt bin, dass der Heilige Geist das Wesentlichste, das Wichtigste, das absolut Krasseste in unserem Leben nur er tun kann, so bin ich auch überzeugt, dass wir wie Raum schaffen müssen in unserem Leben, damit Gottes Geist in uns zur Geltung kommt, damit er sich wohlfühlt. Und gewisse Dinge, die kann man ganz einfach und simpel einüben. Ich denke jetzt nicht so an so spacige Sachen oder wie wir machen einen Workshop und dann können alle Zungen beten oder so. Nein, solche Dinge nicht. Aber so diese ganz einfachen christlichen Dinge, beten, Gemeinschaft haben, in der Stille sein vor Gott, sich in Gottes Wort vertiefen. Du kannst dem Raum geben, du kannst es einüben und es ist ja völlig klar, wenn ich jetzt hier nächstes Jahr ein Sixpack haben möchte, dann passiert das nicht von alleine. Darauf habe ich die letzten 10 Jahre schon gewartet. Dann muss ich was tun, wenn ich es will. Ich esse jetzt einfach sehr gerne. Und Sixpack ist mir nicht so wichtig. In einem gewissen Alter steht man da drüber. Zumindest ich. Ich habe mehr ein Pfünderli als ein Sixpack. Aber wenn ich das wollte, dann müsste ich was unternehmen. Es geht nicht einfach von alleine. Und im geistlichen Leben geht auch nicht einfach Sachen von alleine. Wie am Anfang gesagt, nur tote Fische lassen sich treiben. Lebendige Fische, die entscheiden, wo sie hinwollen. Was in ihrem Leben Gewicht haben soll und was nicht. Ja, warum blende ich das ein? Ich werde vor Ostern eine kleine Serie machen zum Thema geistliche Übungen. Und darum nochmals, dieser einfache Grundsatz, nimm hinein in dein Leben, was dich stärkt. Und du kannst es auf Bereiche auch außerhalb deines geistlichen Lebens anwenden. Nimm hinein, was dich stärkt. Investiere Zeit dort, wo du gestärkt wirst und verbanne aus deinem Leben und schmeiße raus, was dich schwach und anfällig macht. Denn dort, wo wir investieren, dort wird etwas geschehen. Dort, wo wir nichts tun, da passiert in der Regel nur das, was auch im Garten passiert. Wenn du nichts säst, dann wächst was. Aber nicht das, was du willst. So wird man stark. Und ich möchte euch jetzt eine Zeit geben, in der ihr euch mal einfach überlegen könnt, was soll in meinem Leben dieses Jahr wachsen? Und was soll ausgerissen und weggeworfen werden? Was soll wachsen und was soll ausgerissen und weggeworfen werden? Und die einen Schreiber dabei haben, die können es auch gerne auf dem Gottesdienstflyer unterhalb der Anzeigen dort rechts einmal einfach hinschreiben, was soll in deinem Leben wachsen? Was möchtest du in deinem Leben im nächsten Jahr, im 2025 sehen? Was soll da sein? Eine Zeit, in der die Pfeile wachsen, wenn sie alle wieder da sind, bin ich auch wieder da. Und vielleicht ist es für dich jetzt viel zu schnell gegangen, das macht gar nichts. Ich wollte einfach einen Anstoß geben. Wenn man nicht über Dinge nachdenkt, dann kann man sie nicht ändern. Dann kann man sie nicht wahrnehmen und kann nicht entscheiden, ob es das ist, was man will in seinem Leben oder nicht. Darum, du kannst den Zettel gerne nach Hause nehmen und weiter darüber nachdenken. Ich komme zu meinem letzten Teil. Alles, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Ui, ist das eine steile Aussage. Und es ist vielleicht gar nicht so, oder es ist vielleicht unglaublich schwer zu verstehen, was das überhaupt bedeutet. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so schwer. Die Frage ist vielleicht zuerst mal, was ist überhaupt Liebe? Was ist Liebe? Und ich würde mal denken, wenn wir darüber nachdenken als Gruppe und unsere Schwarmintelligenz nutzen und wir würden das aufschreiben, dann würden wir ganz, ganz viele Antworten bekommen, was man als Liebe empfindet. Liebe ist etwas, was wir unbedingt brauchen zum Leben. Und Liebe ist etwas, was wir Menschen uns schenken können. Liebe hat immer mit Geben zu tun. Und wenn wir uns überlegen, was Liebe ist, dann können wir den Maßstab ja unterschiedlich setzen. Meine Liebe geht bis hierher, meine geht nur bis hierher. Und dann kann man gleich noch sagen, ja, eigentlich brauchen wir das Vollmaß an Liebe. Aber ich bin ja gar nicht so geliebt und weil ich nicht geliebt bin, kann ich nicht lieben. Das auch schon gehört. Wir müssen uns zuerst selber lieben, bevor wir den Nächsten lieben können. Ich möchte euch das einfach so frei heraussagen, das ist der größte Blödsinn, den ich je gehört habe. Das ist die totale Umkehrung von Gottes Wort in unsere heutige Zeit hinein. Was du wirklich brauchst, um zu lieben, du musst Gottes Liebe empfangen. Du musst Gott als den Schöpfer der Liebe kennen. Als der, der Liebe in Person ist, ihn musst du kennen. Und dann empfängst du Liebe. Wenn du die Liebe suchst bei deinen Nächsten und denkst, ja, wenn die anderen ein bisschen lieber wären, dann wäre ich auch lieb. So wie man in den Wald hineinschreit, so kommt es auch heraus. Wenn du so denkst mit der Liebe, dann muss ich sagen, dann wird es nie funktionieren. Liebe ist immer den ersten Schritt tun. Liebe heißt, ich entscheide mich zu lieben. Genau das hat Gott gemacht. Er hat sich entschieden zu lieben, weil er Liebe ist. Und von dort kommt alles rein, nicht von anderen Menschen und auch nicht von dir selbst, sondern in dieser Liebe Gottes, in diesem Geliebtsein durch den allmächtigen Gott, in dieser Liebe wirst du ein liebender Mensch und wird dein Bedürfnis nach Liebe auch gestillt. Und das hört sich ein bisschen theoretisch an, aber warum hört sich das theoretisch an? Vielleicht darum, weil wir manchmal zu wenig neu an Gott rankommen. Weil wir uns auch nicht immer die Zeit nehmen wollen, um wirklich an Gottes Herz zu kommen. Und weil, wenn wir näher zu Gott kommen, wir plötzlich auch merken, dass Gott uns sagt, aber du, das passt irgendwie nicht in dein Leben, schmeiß doch das raus aus deinem Leben. Je näher wir bei Gott sind, desto mehr empfangen wir, aber desto mehr spricht er auch in unser Leben hinein. Desto krasser wird es irgendwie. Weil wir plötzlich merken, ja, wir können nicht in dieser Liebe Gottes bleiben und das machen, was wir immer schon gemacht haben. Liebe ist nicht auf meinen Maßstab beschränkt. Wenn ich überlege, was ich lieb finde und nett finde, ist das oftmals anders, als andere Leute das empfinden. Liebe ist nicht so, dass wir von uns aus denken müssen. Und wir haben heute diese Kultur etabliert, ja, es muss für mich stimmen, es muss für mich passen. So wie ich es will, ist es genau richtig. Ich finde es nur dann lieb, wenn es so ist, wie es für mich lieb ist. Und dann kann man über so viele Dinge streiten und ist so immer unzufrieden, weil man immer im Minus lebt. Denn dein Maßstab, seien wir mal ehrlich, den kannst ja nicht mal du selbst erfüllen. Was du manchmal oder was wir manchmal von anderen erwarten, das können wir ja nicht mal selbst leisten. Darum zurück zu diesem Maßstab Gottes. Johannes 4, 1. Johannesbrief 4, Vers 9. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen Sohn, seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Nicht gerade eine Definition von Liebe, aber es ist Liebe in der Tat. Darin ist die Liebe erschienen, dass Gott gegeben hat. Wenn wir fragen, was ist Liebe? Liebe heißt geben, heißt verschenken, heißt investieren, heißt nicht auf sich schauen, sondern auf den Nächsten schauen. Das ist Liebe. Liebe heißt, dass Jesus Christus ans Kreuz geht und nicht an seine Schmerzen denkt, sondern an unsere Erlösung. Liebe heißt, dass der Paulus bereit ist, sein Leben als Opfer hinzugeben, wie er an einer Stelle sagt, nur damit Menschen gerettet werden. Das ist Liebe. Die Liebe hat auch eine Grenze. Die Liebe hat die Grenze, dass es keine Liebe ist, wenn wir einfach alles immer gut heißen. Lieben heißt nicht lieb sein, sondern lieben heißt das Beste für den anderen suchen. Und wenn du merkst, dass einer in deiner Umgebung auf den Abgrund zuläuft und du ihm nicht in den Weg stehst und sagst, halt, dann hast du nicht geliebt. Wenn du einfach sagst, ach, mach du dein Ding, ich mach mein Ding, geh du deinen Weg, ich gehe meinen Weg. Ja, wenn das für dich stimmt, dann ist es schon okay, das ist nicht Liebe. Das ist schlicht einfach Gleichgültigkeit und vielleicht manchmal auch übertriebenes Harmoniebedürfnis. Lieben heißt auch, man kann ganz klar und ganz konkret sagen, wenn du da weitergehst, dann kommt es nicht gut. Bitte ändere dein Leben. Bitte mach etwas. Das heißt lieben. Und wir sind uns das gar nicht mehr gewohnt, weil wir so in diesem Feeling leben, ja, es muss einfach alles lieb und nett sein. Ich habe kürzlich mit jemandem darüber gesprochen oder mit zwei Personen, wie das wohl wäre, wenn Luther heute da wäre und eine Predigt halten würde. Und er so über diese Pfeffersäcke herunterlassen würde und über diese schlimmen Wörter, die er gebraucht, die man heute nicht mehr gebrauchen darf. Wir sind in unserem Empfinden, was Liebe ist, sehr stark geprägt von unserer Umwelt, von diesem Liebsein, Nettsein, Bravsein, nicht anecken. Aber lieben heißt manchmal auch aufstehen und sagen, nein, so nicht. Nicht zuerst für sich selbst, sondern auch für andere aufstehen und sagen, nein, so nicht. Ich habe versucht, drei Pfähle mit euch einzuschlagen. Der erste Pfahl ist der Gregor-Pfahl. Und der Gregor-Pfahl heißt einfach, achte mal darauf, was du in deinem Leben haben willst und was nicht. Der zweite Pfahl ist der Sei-mutig-Pfahl. Dann entscheide mutig, gehe vorwärts und bleibe dran, das zu fördern, was du erkannt hast. Und immer wieder aus deinem Leben zu verbannen, was dich hindert. Der dritte Pfahl ist der Pfahl der Liebe. Überlege mal, was du geben kannst in deinem Leben. Was du durch dein Leben geben kannst, deinen Nächsten um dich herum. Wenn ich solche Predigten mache, oder, und sie dann, ich predige mich am Sonntagmorgen für mich das mal selber durch, predige mich selber an, dann höre ich manchmal wie die Stimmen der Leute. Und vielleicht denkt jetzt jemand, ja, andere, wäre schön, wenn es du mal machen würdest. Ein bisschen mehr lieben. Also ich bin absolut nicht der Liebe-Profi. Ich weiß auch nicht, warum Gott das nicht mehr in mein Leben hineingegeben hat. Aber wenn du so denkst und vielleicht sogar eine Situation vor Augen hast, wo du merkst, da hätte andere mehr lieben müssen, dann möchte ich dir sagen, Gott wird dich nicht fragen, wie stark ich lieben musste. Er wird nur dich fragen, wie stark du geliebt hast. Und es wird nie die Frage sein, dass du dir überlegen musst, wie müsste andere in dieser Situation lieben. Sonst ist immer nur die Frage, wie musst du in deiner Situation lieben. Das ist die Frage, die du mitnehmen musst. Ist das, was du tust, Liebe? Und dann alles? Ja, ich versage in diesem Punkt auf jeden Fall. Aber ich habe auch noch ein bisschen Zeit. Im nächsten Jahr, also jetzt im 24, mal schauen, ob mein Liebesbarometer dann mehr anzeigt Ende Jahr als Anfangsjahr. Amen.